Tests und auch Impfungen gegen Corona waren während der Pandemie recht schnell verfügbar. Der Podcast namens Coronavirus Update hat Spitzenwerte erreicht. Noch während der Pandemie hat mir eine Forscherin total begeistert erzählt, wir verbesserten gerade kollektiv und gesamtdeutsch unser Verständnis von Wissenschaft. Aber auf die lange Strecke und in der Rückschau stellt sich das anders dar. Gestern war in der Enquete-Kommission des Bundestages beispielsweise einmal mehr zu besichtigen, wie Abgeordnete von der AfD den Virologen Drosten angehen.
Sie fragen, ob Maßnahmen zusätzliche Todesfälle verursacht haben.
Ja, drastische, also Ausgangssperren, Pflege und so weiter.
Ja, richtig, genau. Also das glaube ich, dass das so war.
Danke.
Es
Moment,
ist aber
danke.
Eben so.
Das reicht schon.
Nein. Wir sind hier nicht bei Ja-Nein-Antworten.
Ja, aber Herr Drosten, ich wollte nur wissen, ob Sie es für möglich
Alle
halten.
Alle Maßnahmen hatten Kosten, aber wir haben mit diesen Maßnahmen viel höhere Schäden verhindert.
Wissenschaftsfeindlichkeit erlebt nicht nur Christian Drosten, der als Experte, aber auch als Privatperson auf dem Campingplatz zum Beispiel direkt angegangen und bedroht worden ist. Eine Umfrage unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus dem Jahr 2024 ergibt, dass 70% von ihnen eine Zunahme von Wissenschaftsfeindlichkeit erleben. Die Gründe dafür versuche ich mit Sebastian Büttner zu verstehen. Er forscht als Soziologe bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Wissenschaftskommunikation. Guten Morgen, Herr Büttner.
Guten Morgen, Frau Weber.
Der Virologe Drosten war ein Glücksfall für Deutschland. Also einer der führenden Forscher zum SARS-Virus ist Deutscher, forscht in Deutschland, ist in der Lage, sehr verständlich zu sprechen über komplexe Themen. So eine Art Übersetzer von Wissenschaft in Alltagssprache. Wieso wurde ihm und seiner gesamten Zunft das im Verlauf der Pandemie zum Nachteil ausgelegt?
Ja, also ich kann zunächst auch bestätigen, dass Herr Drosten ein gutes Beispiel für Wissenschaftskommunikation darstellt und sehr gut und auch sehr verständlich versucht hat, die Pandemie zu erklären, das Virus zu erklären. Aber wahrscheinlich, und das ist das Tragische bei Christian Drosten und auch einige seiner Kolleginnen, wurde ihm genau das zum Verhängnis, dass er zum Gesicht der Pandemie wurde, letztendlich auch zum Gesicht der Maßnahmen, obwohl er ja, wie er auch selbst immer wieder betont hat, in Interviews jetzt gar nicht konkrete Maßnahmen vorgeschlagen hat, sondern eigentlich in Anführungszeichen nur seine Expertise in Bezug auf das Virus zur Verfügung gestellt hat. Und er hat dann in einem Podcast Rede und Antwort gestanden, Woche für Woche, und hat vielen Menschen, Hunderttausenden, Millionen vielleicht sogar, auch das Virus verständlich gemacht.
Wieso hat gerade dieses Thema Corona derart gespalten und Wissenschaftsfeindlichkeit angeheizt?
Ja, wie Sie wissen und wie wir alle wissen, ging mit der Corona-Pandemie natürlich auch gingen Einschränkungen einher, gingen ja Einschränkungen der eigenen Lebensweise einher, vor allem auch Einschränkungen der individuellen Handlungsfreiheit, der Autonomie, und das über einen langen Zeitraum. Das heißt, die berühmten Lockdowns und so weiter haben natürlich viele Menschen in ihrer Existenz bedroht. Das ist mal Punkt eins. Ne? Das ging natürlich um ein existenzielles Thema. Natürlich hat auch das Virus selbst Angst ausgelöst, und Menschen reagieren auf Angst unterschiedlich. Die einen mit so einer Verweigerungshaltung, die anderen vielleicht auch mit so einer Art Flucht nach vorne. Die wollen dann immer mehr wissen und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die halten sich sozusagen an die offizielle Expertise, und andere Menschen suchen sich Antworten und
alternative Expertise,
genau.
Jetzt gibt es aber auch Umfragen zum Vertrauen in die Wissenschaft. Da schneidet Deutschland nicht schlecht ab. Laut Wissenschaftsbarometer haben 2024 55% der Befragten angegeben, Wissenschaft und Forschung voll und ganz oder eher zu vertrauen. Und der Anteil an Befragten, der Wissenschaft und Forschung eher nicht oder gar nicht vertraut, liegt demnach bei 9%. Also andere Umfragen weisen sogar noch höhere Zustimmungswerte aus zu wissenschaftlicher Forschung. Wie betrachten Sie das? Ist das Glas nun halb voll wegen dieser Zustimmung oder halb leer wegen der gestiegenen Wissenschaftsfeindlichkeit?
Ja, also Sie beziehen sich auf Umfragen auch von meinen Projektpartnern von Wissenschaft im Dialog. Das Wissenschaftsbarometer, das jetzt seit über 10 Jahren das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung erhebt. Und da ist schon bemerkenswert zu sehen, dass die Werte über die Jahre relativ stabil sind. Und wir haben in Anführungszeichen, und das kann man jetzt bewerten, wie man möchte, nur 10%, um die 10%, das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, von Bevölkerungsanteilen, die Wissenschaft und Forschung komplett ablehnen oder skeptisch gegenüberstehen. Und ich bewerte es so, dass man umgekehrt vielleicht auch mal sehen muss, eine absolute, uneingeschränkte, hundertprozentige Zustimmung gegenüber der Wissenschaft und allem, was die Wissenschaft sagt und Wissenschaftlerinnen sagen, wäre, würde ich sagen, auch problematisch. Das heißt also, wir müssen immer damit leben, dass es auch Skepsis gibt, dass es Kritik gibt. Das ist an sich nicht problematisch. Was problematisch ist, wenn es zu massiven Anfeindungen kommt, wenn Menschen und Personen, Wissenschaftlerinnen, aufgrund ihrer Expertise, aufgrund ihrer Exponiertheit in der Öffentlichkeit mit Anfeindungen und vor allem auch mit Morddrohungen und solchen Dingen rechnen müssen.
Sie haben recht, also ich würde Ihnen zustimmen, Skepsis ist ja sowas wie ein Antrieb von Wissenschaft, angezweifelt werden, auch widerlegt werden. Das ist ja auch tatsächlich quasi tagtäglich passiert während der Pandemie. Aber wie lässt sich dann dieser Zuspitzung der Wissenschaftsfeindlichkeit begegnen? Reicht da der Verweis auf Sachlichkeit, auf Fakten, auf Argumente aus?
Ja, Sie sprechen eine der in Anführungszeichen goldenen Fragen, der Preisfragen der Wissenschaftskommunikation an.
Und dann bin ich auf die goldene Antwort gespannt.
Was man einerseits sagen kann, eine der zentralen Währungen und eines der zentralen Stärken der Wissenschaft ist die Sachlichkeit und ist letztendlich der Versuch einer möglichst unvoreingenommen, unparteilichen Expertise zur Verfügung zu stellen. Ich meine, wenn man noch weitergeht, muss man sagen, es ist überhaupt nicht der Zweck der Wissenschaft, Expertise für die Politik zu liefern. Das ist im Prinzip nur ein mittelbares Ergebnis, weil wir in der Politik auch auf Wissen angewiesen sind. Aber die Wissenschaftskommunikation, meine Kolleginnen und Kollegen in der Forschung sagen schon seit langem, dass man nur mit Sachargumenten und nur mit Fakten und dem Verweis auf die richtigen Fakten leider eben nicht alle Menschen erreicht. Das liegt daran, dass viele Themen sehr kompliziert sind. Das liegt aber auch daran, dass viele Themen emotionalisiert sind. Das heißt also, wir brauchen in der Wissenschaftskommunikation auch Strategien, die über jetzt eine reine sachliche oder auch faktenbasierte Kommunikation hinausgehen.
Was heißt das? Alle Wissenschaftler jetzt auf TikTok?
Das ist auch tatsächlich im Moment eine der großen Fragen. Sie wissen ja, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftsorganisationen X oder Twitter, ich bevorzuge eigentlich immer noch den alten Begriff, verlassen haben, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführen muss. Aber es gibt tatsächlich viele Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftsorganisationen, die sich überlegen, sozusagen es gibt ja diesen Begriff Flood the Zone. Ich gehe jetzt nicht noch auf sozusagen den weiteren Begriff ein, aber Flood the Zone with Disinformation, wenn man so will, dann bessere Informationen entgegenzustellen. Aber ich vielleicht, wenn ich noch einen Punkt sagen darf, ich glaube, es geht manchmal vor allem darum, die Befindlichkeiten der Menschen erstmal anzuerkennen. Und häufig steckt gar nicht eine Wissenschaftsskepsis oder eine Wissenschaftsfeindlichkeit hinter der Ablehnung, sondern es geht um ganz andere Gründe. Also beispielsweise das Gefühl der Ungleichbehandlung, Normalitätsverstöße, Werte, fundamentale Werte werden sozusagen angegriffen. Und sozusagen auf diese dahinterliegenden Motive gilt es sozusagen auch einzugehen und nicht von oben herab letztendlich zu kommunizieren.
Sebastian Büttner forscht als Soziologe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Wissenschaftskommunikation. Und ich nehme mit aus unserem Gespräch, Herr Büttner, Flood the Zone with Information. Besten Dank für das Gespräch.